Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Warum gerade junge Menschen im Iran keine Angst mehr haben und was nach dem Mullah-Regime kommen könnte. Dazu hören Sie gleich die Einschätzung von Nathalie Amiri. Und außerdem erklärt der römisch-katholische Theologe Magnus Stried, wie er sich eine Kirche der Freiheit vorstellt, obwohl der Vatikan gerade jetzt wieder mal Gehorsam fordert. Hunderte Tote, tausende Verhaftungen, ein Ende der Gewalt gegen die Protestierenden im Iran ist nicht in Sicht. Immerhin wollen die Vereinten Nationen die Brutalität des islamistischen Regimes nun untersuchen. Noch ist der Systemwechsel nicht erreicht, aber wie es danach weitergehen könnte, auch diese Frage beschäftigt die Menschen im Iran und die Expertinnen und Experten in Deutschland. Eine Kennerin hat vor einigen Tagen an der Katholischen Akademie Hamburg über Gegenwart und Zukunft des Iran nachgedacht, die frühere ARD-Korrespondentin Nathalie Amiri. Mechthild Klein war bei dem Akademieabend dabei und hat mit Nathalie Amiri gesprochen.
Die Revolution in Iran speist sich aus einer großen Unzufriedenheit der jungen Generation. Seit mehr als 2 Monaten gehen Menschen mittlerweile aus allen 31 Provinzen und mehr als 150 Städten auf die Straßen. 142 Universitäten sind involviert. Allen gemeinsam ist, sie wollen einen Regimewechsel, das Ende der Islamischen Republik. Und dafür riskieren sie täglich ihr Leben.
Die Doppelmoral der Mullahs spielt eine große Rolle, denn sie schürt die Angst der Menschen und nicht erst seit gestern, denn die Menschen haben im Iran gesehen, dass die Mullahs auf der einen Seite ihnen predigen, was sie zu tun haben, sie unterdrücken, ihnen die Freiheit zum Leben nehmen und andererseits dann die Kinder der Mullahs, die Kinder der Revolutionsgarde ein Leben im Ausland führen, auf Elite-Universitäten, Gelder, das Iran verprassen, in Hotelzimmern mit Prostituierten Partys feiern. Und das erzürnt die Menschen, denn ihnen wird alles im Namen des Islam verboten. Ihnen wird die Luft zum Atmen genommen und das alles im Namen des Islam. Sie werden hingerichtet im Namen des Islam,
sagt Nathalie Amiri, die 5 Jahre lang ARD-Korrespondentin im Iran war. Die Revolutionsgarden und Basij-Milizen hätten mehr als 440 Menschen getötet, davon mehr als 60 Kinder. Die Gefängnisse seien voller Demonstranten, mehr als 17.000 Menschen, die nichts weiter getan hätten, als auf die Straße zu gehen und ihre Ablehnung zu zeigen. Jetzt würden Schwerverbrecher aus dem Gefängnis entlassen, damit Platz für die Demonstranten geschaffen werde, ergänzt Amiri. Das Regime habe Angst und schlägt mit aller Gewalt auf Unbewaffnete ein. Die Demonstranten haben die schwer bewaffneten Revolutionsgarden zu fürchten und ihre Basij-Milizen in Zivil, die mit Schlagstöcken und Messern dem Regime helfen, wo immer sie gebraucht werden.
Die Revolutionsgarde ist ein Parallelmilitär, das aufgebaut wurde 1979, um genau für den Erhalt und Existenz der Islamischen Republik zu sorgen. Dafür wurden sie aufgebaut, dafür sind sie zum Elite-Heer geworden, zum Elite-Militär, die das eigentliche Militär komplett an den Rand gestellt haben, in den Schatten gestellt haben. Sie haben vor allen Dingen im Iran-Irak-Krieg wichtige Gebiete erobert. Sie waren die Kämpfer. Sie haben danach auch die Infrastruktur des Landes übernommen und besetzen inzwischen 80% der Wirtschaft. Sie haben die Basij-Milizen, die Freiwilligenmiliz, die Schlägertrupps unter sich, die eben jetzt gerade die Menschen auf den Straßen niederprügeln und für Angst und Schrecken sorgen.
Doch die jungen Demonstranten sind mutig und entschlossen. Sie haben keine Angst mehr. Auch Männer gehen auf die Straße. Aber im Kern sei diese Revolution feministisch, sagt Amiri.
Frauen sind sowohl Auslöser als auch Motor dieser Proteste. Das Durchschnittsalter der Protestierenden liegt bei 16. Die haben nichts zu verlieren, weil sie nie etwas bekommen haben. 70% sind unter 30. Die kennen überhaupt nicht mehr die Gründe der Revolution. Die haben nichts mit der Ideologie zu tun. Sie haben sich abgewandt von der Propaganda des Regimes. Sie glauben der Propaganda nicht.
obwohl das iranische Staatsfernsehen sie mit Propagandalügen überschüttet.
Das Positive dieser Revolution ist, dass die Frauen schon sich so viel erkämpft haben, dass in Teheran und in großen Städten 3/4 der Frauen das Kopftuch nicht mehr tragen. Und da wird die Sittenpolizei nicht mehr nachkommen.
Doch die Revolution wird noch lange andauern, warnt Nathalie Amiri. Viele werden noch getötet werden, bis es zu einer säkularen Regierung kommen könnte.
Dieses System, die Islamische Republik, hat Machtstrukturen aufgebaut, die eben sehr, sehr schwer zu durchbrechen sind und sehr schwer zu bekämpfen sind, weil sehr, sehr viele Menschen an diesem System und durch dieses System auch reich geworden sind. Im Iran, in dem Land, in dem alle reich sein müssten, weil sie zusammengenommen die größten Rohstoffvorkommen der Welt haben, in Bezug auf Gas und Öl und andere Rohstoffe, müsste eigentlich jeder Mensch in diesem Land reich sein. Wer aber reich ist, ist eine Machtelite, die eben keinen Platz auf der Welt hat, wenn sie diesen Platz verlassen muss.
Die Mittelschicht im Iran ist unter die Armutsgrenze gerutscht, in dem am meisten sanktionierten Land der Welt, während die Machtelite reich und reicher geworden sei. Sie hätten sich Schlupflöcher gebaut, bekämen Visa für Europa, weil nur nach Geldsicherheit gefragt werde. Amiri erzählt dazu eine Geschichte.
Eine Menschenrechtsanwältin sagte zu mir: Was läuft eigentlich bei euch falsch? Ich meine, meine Tochter ist ausreisegesperrt und darf das Land nicht verlassen. Ich gehe morgen ins Gefängnis und die Kinder der Revolutionsgarde machen bei euch Partys und investieren in die Penthäuser und machen Geschäfte über Tochterfirmen. Das kann doch nicht sein.
Weil keine ausländischen Journalisten aus dem Land berichten, bleibt der Handyfilm die einzige Waffe der Demonstrierenden. So wie dieses Video demonstrierende Frauen aus Isfahan zeigt. Oder wie die Revolutionsgarden in Javanrud auf Unbewaffnete schießen mit dem Spruch: Allah ist größer. Auch das sei lebensgefährlich. Sie filmen Gewaltaktionen des Regimes, zeigen Wunden der Schrotkugeln in den Körpern, die ausgeschossenen Augen, die Leichen der Kinder. Sie nennen ihre Namen und teilen es über die Social-Media-Kanäle. Die iranische Zivilgesellschaft habe keine Verbündeten. Sie könne nur auf die Straße gehen. Wenn der Iran nicht mehr die Hisbollah und die Hamas finanzieren und terroristische Akte nicht mehr fördern würde, hätte das Einfluss auf die ganze Welt. Wenn der Iran säkular würde, wäre das eine Befreiung des Nahen Ostens.
Die ganze Waffenlobby hätte nichts mehr zu tun, wenn dieses Regime fällt, weil ja eine... Also dadurch gibt es ja eine unglaubliche Aufrüstung in der gesamten Region. Ich meine, es bräuchte weder Netanyahu noch an die Macht kommen, weil er seinen Hauptfeind, den Iran, also die Islamische Republik, nicht mehr hätte. Noch würde Saudi-Arabien Milliarden in Waffen investieren und übrigens die Deutschen gut daran mitverdienen, weil es dann eben diesen Feind in der Region nicht mehr gibt.
Amiri weiß, dass bei einem Regimewechsel auch eine Militärdiktatur drohen könnte. Aber es gäbe auch Chancen für ein Referendum zu kämpfen, eine Wende zu einer demokratischen Regierung. Im Untergrund würden Oppositionelle bereits Pläne erarbeiten für eine Übergangsregierung, für eine neue säkulare Verfassung.
30% der Iraner und Iranerinnen definieren sich noch als Muslime. Sie haben sich einfach abgewandt vom Islam. Es geht auf der Straße nicht gegen den Islam, es brennt keine einzige Moschee und das ist auch gut so. Und es sind aber auch keine Kopftuchproteste per se, sondern es geht um das Symbol der 43 Jahre langen Diskriminierung der Frau. Das wird verbrannt.
Wenn ein neues Regime mit selbstbestimmten Frauen und Männern entsteht, wenn Frauen ihre Kopftücher vom Kopf reißen und das iranische Vorbild Schule macht, könnten Nachbarländer fürchten, dass auch ihre Frauen auf die Barrikaden gehen und sich des Patriarchats entledigen.
Die Doppelmoral im Namen des Islam, kritisiert Nathalie Amiri. Mechthild Klein hat ihr zugehört. Vor gut einer Woche haben die deutschen katholischen Bischöfe ihren Rom-Besuch abgeschlossen. Das Ergebnis ist ein wenig untergegangen angesichts von Fußball-WM und Klimagipfel. Ein harmonisches Treffen war es jedenfalls nicht, eher eine Bestellung zum Rapport. Denn weder der Papst noch seine Kurienkardinäle sind mit dem synodalen Weg einverstanden. Und das, obwohl die Synodalen ohnehin nur um Reformen bitten können, beschließen können sie diese in Deutschland nicht. Vor wenigen Tagen wurden die Standpauken bekannt, die zwei Kurienkardinäle namens Ouellet und Ladaria der Deutschen Bischofskonferenz gehalten haben. Vor dieser Sendung habe ich mit Magnus Stried gesprochen. Er ist Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg. Außerdem ist er Mitglied der Wissenschaftsakademie Leopoldina und er hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Für eine Kirche der Freiheit«. Untertitel »Den synodalen Weg konsequent weitergehen«. Eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen Freiheit und religiöser Bindung. Aber meine erste Frage war eine kirchenpolitisch aktuelle. Was ist da in Rom passiert?
Man wird, nachdem die Papiere der Kardinäle Ouellet und Ladaria veröffentlicht worden sind, schon sagen müssen, dass die Kurie probiert hat, klare rote Linien einzuziehen. Die klassischen Themen, Zulassung zum Amt, Veränderung der Sexualmoral und so weiter, sind überall Jobstile aufgestellt worden. Interessant ist nur, dass offensichtlich es zu schärferen Auseinandersetzungen gekommen ist bei den Gesprächen. Das ist tatsächlich neu. Das wäre vor einigen Jahren so noch nicht passiert.
War es eine Demütigung?
In gewisser Weise würde ich es schon sagen. Am demütigsten fand ich für die Bischöfe, aber das müssen die aushalten, dass offensichtlich vereinbart oder angesagt worden war, dass der Papst bei diesem Gespräch am Freitagmorgen anwesend sein würde und er ist nicht gekommen. Und wenn ich es richtig registriert habe, waren die Bischöfe doch auch sehr überrascht davon und das kann man nicht anders beschreiben.
Sie sagten vorhin, da sind Stoppschilder aufgestellt worden. Es stand offenbar auch die Idee eines Moratoriums im Raum, aber es ist ja dann doch kein Verbot ausgesprochen worden. Also die Kurie oder der Papst hätten ja auch sagen können, so Leute, das war's, hört mit diesem synodalen Weg auf.
Das stimmt, es ist kein ausdrückliches Verbot aufgestellt worden. Allerdings wird man schon auch diesen Vorgang, dass die Ansprachen von Ouellet und Ladaria veröffentlicht worden sind, als klare Ansage beschreiben müssen. Man fragt sich ja schon ein wenig, wie die römischen Dikasterien mit den deutschen Bischöfen, mit den Vertretern des synodalen Weges, aber auch mit vielen Theologinnen überhaupt noch weiterreden wollen, wenn es jetzt klar heißt, wir können nichts ändern und wir wollen auch nichts ändern an den berühmt-berüchtigten Themen. Zumal ja auch Kanal Ouellet eine Haltung eingefordert hat, die einen klaren Gehorsam gegenüber dem römischen Lehramt entspricht.
Den synodalen Weg konsequent weitergehen, heißt der Untertitel Ihres Buches. Wie kann denn der konsequent weitergegangen werden, wenn die Kurie sagt, ihr müsst gehorchen, die Lehre wird nicht geändert?
Das, was offensichtlich noch in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts relativ gut funktioniert hat, die Kurie spricht und man fügt sich dem, funktioniert einfach nicht mehr. Und man kann auch genau beschreiben, seit wann das nicht mehr funktioniert. Spätestens seit Humanae Vitae, also der Enzyklika Paulus VI., die als Pillenenzyklika in die Geschichte eingegangen ist, gibt es deutliche Bewegungen, dass die Gläubigen, katholisch sich fühlenden Menschen nicht mehr dem Lehramt folgen, weil sie einfach nicht mehr die Gründe nachvollziehen können, die lehramtsseitig vorgetragen werden. Dieser innerliche Protest ist inzwischen längst zu einem offenen Phänomen geworden, sodass jetzt auch in anderen Fragen offen diskutiert wird. Niemand mehr einfach schweigt, nur weil Rom festgestellt hat, das und das ist eine rote Linie. Da geht etwas historisch betrachtet zu Ende.
Wir haben hier in dieser Sendung schon häufiger mit Vertreterinnen und Vertretern des synodalen Weges gesprochen, also mit Synodalinnen und Synodalen. Da hieß es ganz am Anfang in einem Interview, wir wollen keine Beschäftigungstherapie, wir wollen Ergebnisse. Und diese Ergebnisse würden ja in einer Änderung der Lehre bestehen, in institutionellen Veränderungen, was zum Beispiel das Thema Macht und Gewaltenteilung anbetrifft. Aber diese Veränderungen, die Ansage ist ja deutlich, die werden nicht kommen. Wäre es nicht an der Zeit, dieses Prozedere synodaler Weg jetzt mit Anstand einzustellen?
Ich vertrete die These, dass diese Veränderungen auf der ortskirchlichen Ebene durchgeführt werden müssen. Ansonsten werden tatsächlich nach diesem synodalen Weg die Menschen, auch die Synodalen, sagen, was hat das gebracht? Nichts. Überhaupt nichts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einigen Jahren nochmals so ein Experiment wie einen synodalen Weg betreiben kann, weil dann tatsächlich Norbert Lüdecke recht bekommen würde in seiner These, dass nur etwas vorgegaukelt wird, dass überhaupt kein realer Reformwille passiert. Deshalb wird meines Erachtens der Prozess so laufen, wenn der weltsynodale Prozess von Rom angestrengt ins Leere laufen sollte, dann wird die Frage, welche Veränderungen kommen, werden umgesetzt werden, auf die ortskirchliche Ebene übertragen werden.
Das heißt aber auch, dass trotz der massenhaften sexualisierten Gewalt und der massenhaften Vertuschung in der römisch-katholischen Kirche weltweit es keine institutionellen Konsequenzen geben wird. Verstehe ich das richtig?
Also ich kann im Moment nicht sehen, dass von Rom aus institutionelle Konsequenzen gezogen werden. Möglicherweise brauchen Bischöfe deutlich mehr Mut, um sie zumindest vor Ort zu ziehen.
Nun haben Sie gerade ein Buch veröffentlicht mit dem großen Titel Für eine Kirche der Freiheit. Vorhin haben Sie von dem Gehorsam gesprochen, der jetzt vom Vatikan eingefordert wird. Wo ist da Platz für Freiheit?
Es ist dann Platz für Freiheit, wenn sich die Gläubigen die Freiheit nehmen. Und das war sehr gut zu beobachten bei der Out-in-Church-Aktion, die ja doch jetzt dafür gesorgt hat, dass zumindest das Arbeitsrecht innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland verändert worden ist, falls tatsächlich die Bischöfe das umsetzen. Aber davon gehe ich im Moment aus. Das heißt, der Prozess ist tatsächlich so zu verstehen, dass die Gläubigen selbst die Kirche in eine Kirche der Freiheit umbauen, was gleichzeitig erklärt, warum es zu diesem massiven Autoritätsverlust des Amtes kommt.
Das heißt, ein Gesprächsformat, Bischöfe sprechen mit Vertreterinnen und Vertreter der Laien und Laieninnen, ein solches Gesprächsformat hätte es gar nicht gebraucht, weil sich die Gläubigen selber ermächtigen.
Ja, die Gläubigen haben sich ermächtigt. Und was wir jetzt beobachten können, auch auf dem synodalen Weg, dass völlig andere Gesprächsformate existieren. Die Frage der Kompetenz spielt eine entscheidende Rolle. Welche Person kann kompetent mit Gründen argumentieren? Und so fallen die Entscheidungen. Das heißt, faktisch wird das bischöfliche Amt auf jeden Fall in eine andere Rolle durch die Gläubigen selbst moderiert werden.
Ein vernünftiger Glaube, so schreiben Sie, weiß darum, dass er nicht mehr sein kann als eine begründete Hoffnung. Wäre ich jetzt Präfektin der Glaubenskongregation, würde ich sagen, das ist zu wenig, das ist doch nah an der Häresie. Sie sollten doch evangelisieren, sie sollten doch missionieren und nicht einen eher bescheidenen Anspruch haben.
Ja, ich würde dem Präfekten der Glaubenskongregation doch empfehlen, ein wenig mehr philosophische Literatur der Neuzeit und Moderne zur Kenntnis zu nehmen. Was ich hier zitiert habe, ist ja letztlich Standard. Die Gottesbeweisversuche sind an ihrem Ende, sodass man sich darüber im Klaren sein muss, dass jede Theologie auch auf Konstruktionen von Menschen zurückgeht, das heißt auf Interpretationen. Der Glaubensakt selber ist natürlich ein existenzieller. Aber schon historisch betrachtet sehen wir doch, wie unterschiedlichste Theologien miteinander konkurriert haben. Der Glaube fällt nicht vom Himmel und die Theologie fällt auch nicht vom Himmel, sondern sie ist historisch geworden. Aber interessant ist natürlich, dass an dieser Stelle große Nervosität herrscht. Guido Horst, Chefredakteur der Tagespost, hat jetzt auch bezogen auf meine Person von der Giftküche der philosophischen Aufklärung gesprochen. Da sieht man, wie hart die Gefechte im Moment ausgetragen werden. Ich würde vorsichtiger formulieren, die Aufklärung greift. Sie hat auch längst katholische Milieus erreicht, sodass der Glaube als Option, wie Hans Joas formuliert hat, möglich bleibt, aber er hat keine Gewissheit mehr in Sicht. Während andere Personen, die davon ausgehen, dass der Glaube sozusagen ein etwas ewig Feststehendes ist, sich irgendwann mal zu der Frage verhalten müssen, wie sie sich zu den Aufklärungsprinzipien von Neuzeit und Moderne verhalten.
Und es wird auch ein Kinderglaube, also der Glaube, der, wie es dann in jüngsten vatikanischen Erklärungen heißt, der Glaube der einfachen Menschen, gegen das in Stellung gebracht, was zum Beispiel Sie praktizieren als Professor, nämlich einen Glauben, der sich intellektuell rechtfertigt. Wie geht dieser Machtkampf aus zwischen Kinderglaube an der Macht und intellektuellem Bestreben, intellektueller Aufgabe?
Die katholische Kirche wird plural werden. Sie war immer schon plural, aber sie wird jetzt sichtbar plural werden. Aber es ist schon sehr interessant, was Sie anmerken, dass das Lehramt jetzt den Glauben der einfachen Gläubigen ins Spiel bringt. Das ist übrigens eine Strategie, die keineswegs so neu gewesen ist, sondern sie ist von dem damaligen Erzbischof von München, Josef Ratzinger, 1979 in einer Silvesterpredigt verfolgt worden. Da hat Ratzinger nämlich von der demokratisierenden Funktion des römischen Lehramtes bezogen auf den einfachen Glauben der Gläubigen gesprochen. Der Hintergrund war aber, dass gerade die Affäre Küng lief. Und jetzt bringt Josef Ratzinger, der angeblich der große theologische Intellektuelle ist, den Glauben der einfachen Leute auf seine Seite, um den Rauswurf von Hans Küng zu rechtfertigen.
Sie machen sich für Selbstbestimmung stark. Sie haben einen Freiheitsbegriff, der von der Idee der Selbstbestimmung geprägt ist und von der Vorstellung, dass da zwar eine Spannung besteht zwischen religiöser Bindung und Selbstbestimmung, aber dass man diese Spannung ja aushalten kann. Jetzt taucht aber das Wort Selbstbestimmung nicht in der Lehre auf, jedenfalls nicht positiv, auch nicht im Kirchenrecht. Der Gläubige, die Gläubige hat keine Selbstbestimmung laut Kirchenrecht, sondern eine Bestimmung. Wie wollen Sie Selbstbestimmung in dieser römisch-katholischen Kirche wirksam machen?
Ich weiß gar nicht, ob ich sie wirksam machen muss. Fakt ist ja, dass Menschen selbstbestimmt ihren Glauben leben wollen und damit auch in der privaten Lebensführung sich längst ihre Selbstbestimmung genommen haben. Auch das wird sich nicht wieder umkehren lassen, aber die Diagnose stimmt natürlich völlig. In der kirchlichen Lehre und erst recht im Kirchenrecht gibt es keine Selbstbestimmung, gibt es nicht das, was mit dem Begriff der Autonomie bezeichnet wird, sondern es gibt nur Freiheit dann, wenn man sich dem unterwirft, was das Lehramt als zu glauben vorgibt. Das ist der Kampf, der ausgetragen wird. Aber was ich beobachte, ist, dass Katholikinnen sich inzwischen tatsächlich kundig gemacht haben, wie ein moralisches Leben möglich ist, nämlich nur unter der Voraussetzung, dass ich selbstbestimmt mir sage, wie ich leben will. Das hat nichts mit einer Diktatur des Relativismus zu tun, sondern die Normen, die ich leben will, müssen von mir selbst in eigener Autonomie als zu halten erkannt werden. Darauf kommt es an. Tatsächlich ist es bis heute so, in der Lehramtstheologie und im Kirchenrecht gibt es das Konstrukt nicht, Selbstbestimmung, aber sich selbst bestimmen zu dürfen, ist nun mal sozusagen der Kern moderner Moralphilosophie und hier besteht intellektueller Nachholbedarf.
Um es gegen den Strich zu bürsten, das Modell der Nicht-Selbstbestimmung scheint doch weltweit betrachtet ziemlich attraktiv zu sein. Die katholische Kirche wächst. Also das scheint ein Marketingerfolg zu sein, zu sagen, naja, bei uns müsst ihr aber nicht alles selbst entscheiden. Bei uns wird für euch entschieden. Bei uns ist ganz klar, das ist Sünde, das ist keine Sünde, das ist gut, das ist böse.
Auch da kann ich nur zustimmen. Auf dem gesamten religiösen Feld weltweit wächst die Sehnsucht nach Stabilität, nach klaren Vorgaben und so weiter. Aber da müssen sich natürlich Religionsakteure, die Verantwortlichen, fragen, ob sie denn das wirklich stützen wollen. Man hat ja zumindest im europäischen Westen nach 1945 eine liberale Demokratie etabliert, um Menschen Selbstbestimmung zu ermöglichen, Pluralität zu ermöglichen und so weiter und so fort. Wenn ich mich jetzt als Religionsvertreter, möglicherweise sogar als Vatikansvertreter, Kurialer, auf die Seite derer stelle, die Autorität auch auf dem religiösen Feld einfordern, muss ich mich irgendwann mal zu der Frage verhalten, wie steht es eigentlich mit meinem Verhältnis zur liberalen Demokratie? Und mein Verdacht ist, dass man bis heute weiter mit diesem Konzept des gesellschaftlichen, politischen Zusammenlebens fremdelt.
Rom kanzelt ab und verliert doch Macht, sagt der Theologe Magnus Stried. Sein Buch Für eine Kirche der Freiheit, den synodalen Weg konsequent weitergehen, ist im Herder Verlag erschienen. Nach den 10 Uhr Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk konsequent und vor allem kontrovers weiter. Dort wird die Moral-Weltmeisterschaft angepfiffen, genau genommen die Doppelmoral-WM. Moritz Küpper moderiert dann. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.